Direkt aus Europa, Nummer 303, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. Zehn Minuten vor acht. Wer heute mit Mitte 40 arbeitslos wird, hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Denn nur selten stellen die Unternehmen die Älteren noch ein. Zu groß ist die Sorge einerseits vor Krankheit, andererseits auch vor dem baldigen Ruhestand. Demografische Untersuchungen zeigen allerdings, dass die Arbeit der Älteren immer wichtiger wird. Denn der Nachschub an jungen Arbeitskräften wird zunehmend knapper. So wird schon in 10 Jahren ein Drittel der Arbeitnehmer älter als 50 sein. Nadja Storz hat sich für uns umgeschaut.
Bei Gebra in Hennef, einem Vorort von Bonn, schmilzt man rosa Plastikkügelchen. Die fluoreszieren, sagt Firmenchef Wolfgang Weber und steckt sich ein paar in die Hosentasche. Aus den kleinen Plastikkugeln werden später Warndreiecke. 100 Mitarbeiter sind an der Produktion beteiligt. 65.000 Dreiecke stellen sie pro Woche her und damit ist Gebra europaweit Marktführer. Ganz hinten rechts in der Halle steht Paula Gummersbach und presst Reflektoren auf Plastikschienen. Wenn sie die rote Schiene unter die Kunststoffpresse schiebt, kneift sie für einen Moment die Augen zusammen. Jetzt fiebt es gleich, sagt sie und lächelt dabei. Seit 30 Jahren macht sie das nun schon. Sie zieht den Hebel, wartet auf das Fiepen und lässt den Hebel wieder gehen. Mit 57 sieht Paula Gummersbach noch keinen Grund, in Rente zu gehen.
Wenn ich so wenig Geld kriege, kann ich nicht früher gehen. Das kommt darauf an, was ich an Rente kriege. Und ich fühle mich auch noch fit. Warum soll ich zu Hause bleiben? Gut, 1-2 Tage oder mal eine Woche oder 2 Wochen, aber irgendwann ist dann so langweilig. Ich bin ja schon seit über 30 Jahren unter den Leuten und ich kann nicht einfach zu Hause bleiben. Das geht nicht. Da werde ich verrückt. Muss schon hier bleiben. Also ich will.
Nicht in Frührente gehen. So lange arbeiten, bis die Beine nicht mehr können und der Rücken wehtut. Für Bundesarbeitsminister Franz Müntefering wäre Paula Gummersbach so etwas wie ein Vorzeigebeispiel. Mit seiner Initiative 50+ will der Minister Unternehmen bezuschussen, die ältere Arbeitnehmer einstellen. Eine Maßnahme, um das Renteneintrittsalter auf 67 zu erhöhen. Doch nirgendwo in Europa haben Ältere so schlechte Chancen, einen Job zu finden wie in Deutschland. In einer Jugendstilvilla am Bonner Rheinufer erforscht der Ökonom Hilmar Schneider die Zukunft der Arbeit. Es ist sehr ruhig hier, idyllisch. Die untergehende Sonne färbt das Zimmer orange. Hilmar Schneider ist bei den Journalisten zurzeit sehr beliebt. Aus irgendeinem Grund halten die Leute sein Institut für die Zukunft der Arbeit für eine Art Orakel, scherzt der große Mann und öffnet ein Fenster. Dabei sind die Fehler der Politik doch gar nicht zu übersehen.
Wir haben in der Vergangenheit eine Politik betrieben, die darauf hinauslief, die Älteren aus dem Erwerbsleben herauszusubventionieren. Und das haben die Betroffenen gar nicht so ungern auch in Anspruch genommen, weil der Einkommensverlust, den man dabei zu erleiden hatte, war nicht so groß. Und das ist eine Politik, die wir schon seit Jahrzehnten so betreiben. Und die führt ganz allmählich auch zu einer Situation, wo sich in den Köpfen aller Beteiligten etwas verändert hat. Wir glauben heute, weil wir keinen Alten mehr in dem Erwerbsleben sehen, dass Ältere keine Chance mehr haben. Und Firmen glauben, dass man mit Älteren nichts mehr anfangen kann, weil man keine mehr sieht.
In einem Dachgeschossbüro am Kölner Heumarkt sitzt Dirk-Uwe Krüger und schüttelt den Kopf. Krüger leitet die einzig professionelle Arbeitsvermittlung für über 40-Jährige in Deutschland. Wenn Dirk-Uwe Krüger spricht, kneift er die Augen zusammen und spitzt den Mund. Von seinem Kaffee trinkt er nicht einen Schluck. Was soll ich denen sagen, fragt Krüger und es klingt, als erwarte er tatsächlich eine Antwort. Es sind doch immer die gleichen Vorurteile. Zu alt, also zu unflexibel. Zu oft krank, also zu teuer. Dabei zeigen die Statistiken doch genau das Gegenteil, sagt Krüger. Ein Jüngerer bliebe schon wegen eines Schnupfens zu Hause. Die Alten überlegen sich das dreimal.
Wenn schon die 4 davor steht, ist es schon meistens vorbei. Bei einigen haben wir es einmal untersucht, dass wir fingierte Bewerbung rausgeschickt haben. Und wir haben dann festgestellt, dass bis zur zweiten Seite nur gelesen worden ist. Weiter nicht. Das heißt, sie haben allerhöchstens das Anschreiben gelesen, dann haben sie das Alter gesehen und dann ist das Ding zugeklappt worden. Und das ist auch generell so, dass die Menschen unter 40 attraktiver, ja, man meint auch dynamischer sind, mehr auf dem Stand der Dinge sind, als die Menschen über 40, über 50. Das ist eine sehr, sehr starke emotionale Entscheidung. Rational kann man es nicht begründen, weil das, was heute gefordert wird, das können die Leute.
Man muss erst mal sehen, dass die elektrische Anlage laufen muss, man muss sehen, dass die ganzen Maschinen die wir so haben, auch laufen. Und ab und zu mache ich alte Maschinen neu, wieder auf zum Beispiel ein paar Schaltschränke.
Seit 25 Jahren arbeitet Karl-Heinz Fuchs nun bei Gebra. Mit 58 ist er einer der Ältesten in der Firma. Doch Firmenleiter Wolfgang Weber klopft dem grauhaarigen Mann auf die Schulter. Ohne die Alten wäre manches gar nicht zu schaffen, sagt Weber.
Er sorgt gerade dafür, dass eine neue Großanlage hier ans Laufen kommt. Wir verdoppeln jetzt demnächst unseren Strombedarf und verbrauchen hier im Werk 650.000 kW. Das muss er alles ans Laufen bringen und auch von der Qualität her sicherstellen, dass mit solchen gefährlichen Spannungen da auch nichts passiert im Unternehmen. Also da verlassen wir uns natürlich auf einen erfahrenen Mitarbeiter. Das kann man sich so jetzt schlecht vorstellen, aber das ist halt eine enorme Kraft, die da gezogen wird. Und das müssen sie mit erfahrenen Leuten machen.
Für Gebra-Chef Wolfgang Weber gibt es keine Frage zwischen jung oder alt. Erst vor 2 Wochen hat er einen neuen Qualitätsprüfer eingestellt. Der Mann ist zwar 48, aber er passt einfach ins Team. Schon heute ist 1/3 der Beschäftigten bei Gebra älter als 50.
Krankenstand ist natürlich immer im Unternehmen ein Thema, aber das kann ich jetzt nicht am Alter festmachen. Also mir geht es dann doch eher um die Erfahrung auch und um das Wissen, was derjenige auch mitbringt. Und auch sag mal so die Zuverlässigkeit.
Hastig eilt Weber durch die Hallen der Firma. In einer Wanne im Eingang liegen die roten Kunststoffkugeln. Weiter hinten in der Halle werden sie geschmolzen. Und ein Raum weiter fallen ellenbogengroße Reflektoren aus einer mannshohen Maschine. Weber ist stolz auf sein Unternehmen. Man könne sich nicht beschweren, der Umsatz habe bisher immer gestimmt. Bei Petra Gummersbach bleibt er stehen. Die kleine Frau unterbricht ihre Arbeit und holt tief Luft.
Ich denke schon, dass die älteren Leute mehr Bedürfnis haben zu arbeiten als die jungen Leute, die denken, ach, heute nicht, dann morgen. Und die älteren Leute denken schon, also ich möchte schon jeden Tag da sein. Ich arbeite auch gern hier. Wir haben auch schon mal Sonnenbonus gekriegt, da haben wir früher auch nie gekriegt.
Es ist 16 Uhr. Paula Gummersbach stellt die Maschine aus und ruft laut Feierabend. Karl-Heinz Fuchs hat ein paar Schaltpläne vor sich liegen. Mit dem Daumen hinterlässt er schwarze Flecken auf dem Papier. Das ganze Gerede will ihm einfach nicht in den Kopf, sagt er und neigt sich über die Pläne.
Wir wollen immer einen haben, der 30 Jahre alt ist, weil er flexibel ist, aber die Berufserfahrung eines 50-Jährigen hat. Und das geht nicht.
Beobachtungen von Nadja Stotz.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. 7.58 Uhr wird es in 2 Minuten folgen hier in Deutschlandfunk die Nachrichten. Anschließend wollen wir in den Informationen am Morgen eingehen auf die Diskussion um Gewalt und Hoffnungslosigkeit an den Hauptschulen. Ein Interview mit dem Soziologen Ulrich Beck. Zwölf Minuten nach 8 ist es. Wohl selten hat ein Brief die Politik bundesweit so in Unruhe versetzt wie der Hilferuf des Kollegiums der Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln. Und wir können auch ohne weitere Briefe davon ausgehen, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt. Am Telefon ist der Soziologe Professor Ulrich Beck. Er lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Morgen, Herr Beck.
Guten Morgen, Herr Renner.
Herr Beck, vor allem wenn Medien so stark auf ein Thema eingehen, steigt die Gefahr der Überdramatisierung. Erleben wir dies einmal mehr oder liegen die Dinge diesmal anders?
Ich glaube schon, dass sich dahinter ein sehr ernsthaftes Problem verbirgt oder jetzt aufgedeckt wird, das wir sehr grundsätzlich erörtern müssen. Es ist nicht neu, es wird dann erst bei solchen Hilferufen in einer breiteren Öffentlichkeit auch rezipiert. Aber das Problem ist das, dass in der Tat unsere Gesellschaft eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen, nämlich die, die relativ gering qualifiziert sind, fast von vornherein ausschließt. Die Hauptschule ist Symbol für den Ausschluss einer ganzen nachwachsenden Generation geworden, die den Sprung in die höheren Schularten nicht schafft. Und das ist nicht so sehr nur das Problem der Migranten, die jetzt im Vordergrund stehen, sondern aller Jugendlicher dieser Schulgruppe.
Das heißt, wenn jetzt gerufen wird, über 80% der Schüler nicht deutscher Herkunft, über 90%, das ist kein Gradmesser für die Ursache und die Größe des Problems?
Genau. Man muss als Hintergrund sehen zunächst 2 Strukturbedingungen. Das erste ist, dass die Tätigkeiten, die für die geringer qualifizierten Jugendlichen in unserer Gesellschaft verfügbar waren, entweder wegrationalisiert werden oder ausgelagert werden. Das ist sozusagen die strukturelle Arbeitslosigkeit, die hier eine Rolle spielt. Und das zweite Punkt ist, dass durch die Bildungsexpansion sozusagen jetzt ein Konkurrenzkampf nach unten ausgelöst wird. Das heißt, diejenigen, die bessere Bildungsabschlüsse haben, verdrängen diejenigen mit geringeren Bildungsabschlüssen. Und dies hat dazu geführt, dass die Hauptschule für diejenigen, die dort bleiben, praktisch ins Nichts führt. Ich meine, es ist nicht nur in Deutschland und in Frankreich der Fall, sondern überall in Europa, übrigens auch in den USA, überall eine ähnliche Situation, weil wir in der Tat auch ähnliche Bedingungen haben. Und diese Situation ist neu, sie ist sehr kompliziert, man hat keine Antwort, aber es ist kein Berliner Problem als solches.
Aber es gibt doch einen großen Unterschied. Hier haben wir durch die hohe Anzahl von Migrantenkindern große Probleme.
Ja, das ist völlig richtig. Es ist auch so, dass andererseits diejenigen, die aus einem Migrantenhintergrund kommen, nicht ohne weiteres die Voraussetzungen mitbringen oder jedenfalls auch das Selbstverständnis nicht entwickelt haben, schon deutsche Bürger zu werden. Man muss sich mal vergegenwärtigen, in welcher Situation wir heute leben. Ich kann das auf die Formel bringen. 6, 5, 4. Jeder sechste Bewohner in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Jede fünfte Ehe wird mit einem ausländischen Partner geschlossen und jedes vierte Kind hat mindestens einen ausländischen Elternteil. Das heißt, wir leben in einer Wirklichkeit, in der der Migrationshintergrund schon längst zum Bestandteil der Normalität geworden ist.
Herr Beck, es ist jetzt viel die Rede davon, dass man dieses Problem früh angehen muss. Da ist vom Kindergarten die Rede und von der Grundschule. Aber wenn wir noch einmal auf die Jugendlichen schauen, um die es im Moment geht, diese Generation, ist die verloren oder kann man denen etwas anbieten?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss in der Tat versuchen, und das wird ja in der Öffentlichkeit auch angemessen diskutiert, das große Hindernis der Sprachschwierigkeiten zu beseitigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch hier anzukommen in unserer Sprache, sich in unserer Sprache auch zu bewegen. Da sind ganz wesentliche Hilfeleistungen möglich. Aber grundsätzlich kommt es darauf an, dass man eben auch zusätzlich neue Arbeitsmarktchancen für diese Gruppen eröffnet.
Wo sollen die denn sein?
Ja, das ist eine große Frage, die hängt wiederum mit der Bildung zusammen. Sie hängt aber auch damit zusammen, finde ich, dass wir darüber nachdenken müssen, ob dieses Ideal der Vollbeschäftigung, das wir bisher haben, überhaupt in Zukunft dazu ausreicht, allen Menschen in dieser Gesellschaft die Chance eines eigenen Lebens gegründet auf Erwerbsarbeit zu errichten. Wir müssten vielleicht darüber nachdenken, inwieweit es notwendig ist, und das gilt jetzt nicht nur für diese Problemgruppen, sondern ganz allgemein, auch Lebenschancen ohne Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Das heißt, darüber nachdenken, wie das auch der Bundespräsident vor kurzem ja gemacht hat, inwieweit wir nicht so etwas wie ein generelles Einkommen, ein Bürgereinkommen sichern müssen, um tatsächlich diese Probleme der strukturellen Arbeitslosigkeit auch zu relativieren.
Entdecken Sie im Angebot der politischen Parteien irgendwo einen Ansatz für die richtige Antwort?
Ich muss gestehen, dass ich sehr enttäuscht bin von der Diskussion. Ich glaube, dieses Land und insbesondere auch seine Politiker leiden einen extremen Wirklichkeitsverlust. Man kann diese Gesellschaft nicht einfach abschließen. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir müssen uns für diese Welt auch öffnen. Und dafür brauchen wir auch prinzipiell neue Ideen, wie man Institutionen erneuern kann, mit denen wir bisher gelebt haben. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit die Vollbeschäftigungsgesellschaft, auf die alle bislang immer wieder schwören, überhaupt noch realistisch ist.
Der Soziologe Ulrich Beck. Herr Beck, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke.
8:22 ist es.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Der Kombilohn als Weg aus der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt. Seit Anfang 2005 erhalten Arbeitnehmer, die gering bezahlte Jobs annehmen, staatliche Zuschüsse. Mehr als 1000 neue Jobs sind so schon entstanden, wichtig für das Bundesland im Osten, denn im vergangenen Jahr hatte es zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die höchste Arbeitslosenquote. Aus Magdeburg berichtet Verena Kemner.
Der Unternehmer Ernst Rasch braucht immer kräftige Leute, die zupacken können. Bauschutt sortieren, Baustellen entrümpeln, Schnee kehren. Reinigung und Dienstleistung sind sein Metier. In den ersten 10 Jahren nach der Wende macht die Firma gute Geschäfte. Aus dem Zwei-Mann-Unternehmen wird schnell ein mittelständischer Betrieb mit fast 100 Mitarbeitern. Doch seit 5 Jahren stagnieren die Zahlen. Der Gewinn hat sich halbiert, aber das Auftragsbuch ist voll. In den Stoßzeiten könnte die Firma zusätzliche Arbeitskräfte gut gebrauchen. Aber der vorsichtige Geschäftsmann möchte auch in schlechten Zeiten niemanden entlassen. Als er vom Einstiegsgeld hört, ist er schnell überzeugt.
Muss ich ehrlich sagen, im ersten Moment natürlich, dass ich als Unternehmer Geld spare. Die Gewinnmargen sind sehr gering. Es ist nicht mehr so wie Anfang der 90er Jahre, dass man viele Gewinne macht in solchen Unternehmen. Wir haben aber die feste Absicht, diese Leute, wenn sie einigermaßen zu uns passen, auch nachher weiter zu beschäftigen, wenn es keine Einstiegsgelder gibt, wenn es nichts mehr vom Arbeitsamt dazu gibt. Wir wollen die dann übernehmen und das sind ja auch zusätzliche schaffende Arbeitsplätze.
Ernst Rasch unterschreibt 7 neue Arbeitsverträge. Jede Unterschrift ist für ihn bares Geld, 500 Euro weniger Unkosten pro Monat. Der Arbeitnehmer bekommt trotzdem den branchenüblichen Bruttolohn von etwa 1.200 Euro. Ernst Rasch steht hinter seinen Mitarbeitern.
Wer das ganze Jahr für uns gearbeitet hat und dann im Herbst sagen, wenn es ein bisschen weniger wird, schönen Dank, das war's dann und schickt denen in Arbeitslosigkeit. Das ist ein unangenehmes Gefühl und das macht keiner gerne. Wir versuchen das wirklich, dass wir bisher immer mit Überstunden oder eben durch die Winterdienstarbeit, dass wir den Leute nicht nach Hause schicken müssen und dann bleiben die bei uns vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Er kümmert sich, kennt jeden beim Namen, weiß um die Familienverhältnisse. Dafür erwartet er, dass sie da sind, wenn er sie braucht, zur Not auch nachts. Da muss dringend ein Container umgesetzt, ein vollgelaufener Keller ausgepumpt werden. Mit gutem Kundenservice ist die Firma im Gewerbegebiet am Stadtrand von Magdeburg groß geworden. Die neuen Arbeitskräfte erleichtern das schwierige Saisongeschäft. Weniger Überstunden für die einen, ein vollwertiger Arbeitsplatz für die anderen, auch im Winter.
Die Arbeiten, die brechen abrupt ab. Die Baufirmen, das kommt auch auf die Witterungsverhältnisse an, bestellen bei uns keine Container mehr. Dann haben wir die Leute da und die können ja nicht 20 Mann den Hof fegen lassen. Wie gesagt, das haben wir früher durch Mehrarbeit abgedeckt. Und jetzt kriegen wir das schon so hin, die Mehrarbeit fällt weg. Es werden nicht mehr so viele Überstunden gemacht. Dadurch haben wir die zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen.
Einstiegsgeld kann für Langzeitarbeitslose neue Perspektiven schaffen. In Sachsen-Anhalt zeigt sich, das klassische Kombilohnmodell kann zwar keine Wunder vollbringen, aber doch die eine oder andere neue Arbeitsstelle schaffen. Rainer Haseloff, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, steht für die Logistik im Hintergrund.
Wer denkt, dass über ein Kombilohnmodell oder ähnlich gelagerte Modelle dort in einer Größenordnung von mehreren Millionen Jobs relativ schnell zu schaffen sind, der irrt.
Trotzdem möchte er auf das Kombilohnmodell Einstiegsgeld nicht verzichten. Ist es doch in 8 Monaten gelungen, für 1.500 Langzeitarbeitslose bereits bestehende Arbeitsplätze zu erhalten oder neue zu schaffen. CDU-Mann Rainer Haseloff will sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die bisherige Laufzeit für das Einstiegsgeld entweder wegfällt oder wenigstens verlängert wird. Bei diesem Kombilohnmodell profitieren beide, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dieser zahlt für einfache Arbeiten einen Bruttostundenlohn von 4 bis 6 Euro. Für den Arbeitnehmer lohnt es sich trotzdem, arbeiten zu gehen. Er bekommt einen Zuschuss.
Es kann durchaus sein, dass in der Wirtschaft Arbeitslöhne zustande kommen, die nicht ausreichen, um eine mehrköpfige Familie zu ernähren, damit der Staat nicht den Effekt hat, dass es günstiger ist, zu Hause zu bleiben und sich passiv alimentieren zu lassen, gibt er, wie gesagt, diesen Zuschuss auf die Bedarfsgemeinschaft und sichert damit den Anreiz, dass man in diesem Arbeitsverhältnis bleibt.
Für ihn liegt der Vorteil auf der Hand. Durch Einstiegsgeld entstandene oder geförderte Arbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig.
Im Unterschied zu allen anderen Modellversuchen ist der Kombilohn dadurch gekennzeichnet, dass die staatliche Leistung ausschließlich dem Arbeitnehmer zukommt. Im Bereich des Arbeitgebers ist sozusagen kein Finanztransfer vorgesehen. Der vereinbart schlicht und einfach nach dem ganz normalen Findungsgeboten des Marktes den Lohn, das Arbeitsentgelt.
Im Auftrag der Landesregierung erstellen Mitarbeiter vom Bildungswerk der Wirtschaft die Arbeitsverträge für das Einstiegsgeld. Sie beraten und knüpfen die Kontakte. So präsentieren sich bei der Firma Rasch Reinigung in Magdeburg genau die richtigen Hartz-IV-Empfänger, kräftige Männer, die gerne hart arbeiten. An den langen Seiten einer rechteckigen Halle lagern meterhohe Abfallberge. Bauschutt, Holz, Metall, Papier. Ein Haufen liegt neben dem anderen. In scheinbar chaotischem Durcheinander fahren orangefarbene Containerwagen kreuz und quer durch die Halle.
Wenn Fremdfirmen hier reinkommen in dieser Halle, da wird immer Platz gehalten, die dürfen sofort auskippen, damit sie keine Wartezeiten haben. Da wird eine grobe Vorsortierung von Hand und in Form von Radlader. Der Radlader zieht das breit und die groben Sachen werden dann entfernt. Holz kommt in einen extra Container, Schrott in einen extra Container. Und Bauschutt wird dann mit dem Radlader aufgenommen und wird dann in einen Container geladen, der dann zur Recyclinganlage gebracht wird.
Wenn der Schutt abgekippt auf dem Boden verteilt ist, sind die Sortierer dran. Mit gebeugtem Rücken und geschultem Blick greifen sie nach Holz, Metall und Plastik, werfen alles in einen Extra-Container. Thomas Truhe ist 44, gelernter Dreher und Trockenbauer. 10 Jahre lang ist er seiner Arbeit hinterhergefahren. Eine Leihfirma hat ihn von einem Kunden zum nächsten, von einer Baustelle zur anderen geschickt.
Meinetwegen Kasseler Berge und noch was weiß ich wo, Würzburg. Wohnwagen hinten am PKW und los. Haben sie Wohnwagen gelegt. Sind dann alle 2 Wochen mal nach Hause, jedes Wochenende. Eine Leihfirma, ab und zu Zimmer gestellt. Aber manchmal habe ich den Wohnwagen mitgenommen.
Eines Tages hatte die Leihfirma keine Aufträge mehr. Seitdem steht in der Kartei der Arbeitsagentur der Name Thomas Truhe in der Rubrik der Hartz-IV-Empfänger. Das ist Voraussetzung für das Einstiegsgeld, doch davon weiß Thomas Truhe nichts. Er schiebt die mit weißem Steinstaub bemehlte Mütze zurück, senkt den Kopf.
Weil ich dann wieso keine Lust mehr hatte, außerhalb zu fahren, ja, Faxen dicke ja, auch gesundheitlich her und da habe ich mir hier was gesucht und dann durch Hörensagen bin ich dann hier gelandet.
Vor 3 Wochen war sein erster Arbeitstag. Thomas Truhe schüttelt den Kopf. Was er genau verdient, weiß er nicht. Nur, dass es mehr ist als Hartz IV.
Die lassen sich immer gewaltig viel Zeit. Ich weiß nicht, weil ich da Bescheid kriege. Bis jetzt ist noch nichts. Abgegeben ist alles. Aber ob und wie viel und was weiß ich, keine Ahnung.
Der Chef steht neben ihm. Ernst Rasch wundert sich und erklärt.
Also wir haben Mitarbeiter, die schon länger bei uns beschäftigt sind. Und das, Gottes Mühe, mal langsam. Aber das Geld, das bekommt ihr, das weiß ich.
Die lassen sich da in der Behörde bloß mal lange Zeit. Das ist normal.
Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann die 720 brutto, die sie das erste Jahr von uns bekommen. Und ich kann danach was sagen, wenn das Jahr vorbei ist, wenn wir dann mit anderem Geld übernehmen. Der Arbeitsvertrag bleibt ja bestehen, da gibt es einen Änderungsvertrag. Und dann kann ich Ihnen sagen, dass es dann bei 12 bis 1300 brutto liegen wird.
Mit dem kann man leben.
Nach einem Jahr Einstiegsgeld will er mit dem Chef einen neuen Arbeitsvertrag aushandeln. Dann will die Firma Rasch selbst den vollen Lohn bezahlen. Thomas Truhe grinst zufrieden, geht zurück zu den anderen, Schutt sortieren. Unternehmer Ernst Rasch hätte sich auch die Arbeitskraft von Klaus Orschmann nicht leisten können. Ohne Einstiegsgeld würde der gelernte Fliesenleger arbeitslos zu Hause sitzen.
Ich finde es gut, ja, weil ich normalerweise von dem anderen Geld nicht leben könnte, was ich hier bekomme. Sage ich offen und ehrlich, ja, ist so. Ja, ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und wenn das Geld mal später nicht da ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Müsste ich auf die Straße ziehen, auf Deutsch gesagt, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen könnte. So, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und das ist meine ehrliche Meinung. Ja. Ich habe hier 570 netto ausgezahlt, plus ungefähr jetzt 160 Einstiegsgeld. Rundgerechnet.
Auch er arbeitet gerne.
Ja, macht mal Spaß. Ist zwar dreckig, aber was soll's, ja. Sortierarbeiten hier. Papier, Pappe, Folien wird alles getrennt. Schrott und so. Und dann nimmt das Radlader und bringt das dorthin, wo es hin soll. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Von Ferne sieht es aus wie ein großer, schwarz-gelb gestreifter Lego-Würfel. Das Firmengebäude in einem Gewerbegebiet nördlich von Magdeburg ist fast neu. Geschäftsmann Holger Pitsch kennt sich aus in der Nahrungsmittelindustrie. Nun hat er sich einen Lebenstraum erfüllt, die eigene Firma. 35 Mitarbeiter produzieren jeden Tag 100.000 Steinofenpizzen. Jeder Schritt, vom Kneten, Backen bis zum Belegen, ist vollautomatisiert. Nur beim Verpacken der Pizzakartons hat sich Holger Pitsch gegen eine neue Maschine entschieden. Er hat stattdessen mit Einstiegsgeld 7 Frauen und Männer beschäftigt.
Und wir sehen das als Unternehmen insgesamt sehr positiv, dass wir sagen, wenn diese Leute für 1 oder 2 Jahre einen sehr guten Job gemacht haben und das Unternehmen wächst und entwickelt sich weiter, warum wollen Sie diesen Leuten nachher nicht die Möglichkeit geben und sagen, in unserem Unternehmen entstehen andere Arbeitsplätze und die haben bis dahin einen guten Job gemacht. Und warum sollen sie nicht einen anderen Job haben, an dem sie Spaß und Interesse haben?
Von Magdeburg nach Halle an der Saale. Dort hat sich Sandra Trog vor einigen Monaten selbstständig gemacht. Auktionshaus allerhand steht in großer Schrift auf einem Neubau in einem Gewerbegebiet. Das Auktionshaus steht mitten auf der grünen Wiese an der Straße zwischen Halle und Eisleben. Es ist keine Adresse für große Versteigerungen mit dem Auktionshammer. Die Geschäftsführerin Sandra Trog hat sich für das Internet entschieden und ihr Hobby zum Beruf gemacht.
Ich habe viel selber im Internet privat gekauft und auch wieder verkauft. Und dann eben halt mit Freundinnen unterhalten und die haben gesagt dann, oh Mensch, das ist eine ganz tolle Sache und kannst du nicht mal auch für mich? Und so ist das dann eigentlich die Idee über mehrere Jahre eigentlich gereift. Und dann habe ich mir das mal bei anderen mit angeschaut. Und daher war dann eigentlich der Entschluss da, dieses auf beruflich zu erweitern.
Auf den verschiedensten Internetplattformen versteigert sie alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Aufgekaufte Restposten, Möbel aus Wohnungsauflösungen, übrig gebliebenes Büromaterial.
Wir machen Insolvenzversteigerungen für Firmen, für Werkstätten, für Büros, auch privat verkaufen wir alles von A bis Z, Antiquitäten, Schmuck, Kleidung, Autos, alles von A bis Z. Also was Sie nicht mehr benötigen, verkaufen wir.
Mit ihrer Idee hat die Jungunternehmerin eine Marktnische entdeckt. In den vergangenen Monaten haben sich die Aufträge verdoppelt. Die meisten Anfragen kommen aus dem Großraum Halle-Leipzig. Jeden Tag gibt es mehr zu tun. Alleine kann Sandra Trog das Arbeitspensum längst nicht mehr bewältigen. Jeder Gegenstand, der versteigert werden soll, muss begutachtet und gelistet werden. Eine ansprechende Präsentation im Internet ist die Basis des Geschäfts. Michael Gast kennt sich am Computer aus. Der gelernte Maler ist 23 Jahre alt. Er ist der erste Mitarbeiter im Auktionshaus allerhand. Für Sandra Trog eine mutige Entscheidung. Das Einstiegsgeld hat ihr den Schritt zum ersten eigenen Angestellten erleichtert.
Weil ich bekomme in dem Moment einen Mitarbeiter, den ich am Anfang hätte gar nicht bezahlen können, weil ich nicht wusste, wie sich alles entwickelt. Und dadurch, dass sich das aber alles sehr schön entwickelt hat, die Nachfrage sehr stark da war, konnten wir letztendlich auch meinen Mitarbeiter jetzt ab März voll einstellen.
Michael Gast sitzt im ersten Stock vor dem Computer. Er redet kaum, aber das Internet ist seine Welt. Für ihn ist jede Versteigerung ein Abenteuer.
Die Auktion zu erstellen, die ins Internet zu setzen und dann zu sehen, für wie viel Geld die auslaufen, das weiß man ja vorher noch nicht. Das ist das Spannende daran. Also zum Beispiel einen alten Fotoapparat hatten wir. Den hätte ich nie versteigert. Der ist für 200 Euro ausgelaufen. Das war ein altes Ding, DDR-Ware. Das weiß man ja vorher noch nicht. Das ist das Spannende daran.
Auch Sandra Trog hat mit ihrem neuen Mitarbeiter ins Schwarze getroffen. In den ersten Monaten war das Einstiegsgeld für sie eine Möglichkeit, um Michael Gast bei der Arbeit zu beobachten, ohne unternehmerisches Risiko. Seit 2 Monaten ist Michael Gast fest angestellt. Ohne Einstiegsgeld arbeitet er nun für das Auktionshaus allerhand. Das Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt verbucht die Erfahrungen mit dem Einstiegsgeld als positiv, aber mühsam. Staatssekretär Rainer Haseloff weiß, dass es ohne die Hilfe der Kommunalpolitiker nicht funktioniert. Dort, wo die Politiker vor Ort das Kombilohnmodell Einstiegsgeld unterstützen, in diesen Landkreisen gibt es die besten Ergebnisse.
Wenn alle Landkreise im gleichen Maße akquiriert hätten, dann hätten wir zurzeit nicht rund 1500 Förderfälle, sondern hätten wir 6.000 bis 7.000 Förderfälle. Und hochgerechnet für Deutschland wären das immerhin rund 200.000 Arbeitsplätze. 200.000 sind also durchaus innerhalb von 1 bis 1,5 Jahren möglich, aber nicht die prognostizierten 2,5 Millionen, die uns bestimmte Wirtschaftsweise dort vorgerechnet haben.
Über die Erfahrungen mit dem Kombilohn in Sachsen-Anhalt berichtete Verena Kemner.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5/21/6/205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 302. Die natürliche Zeiteinteilung bilden Jahre, Monate und Tage. Erst seit es Uhren gibt, kann man die Tage in Stunden, Minuten und Sekunden einteilen. Auch die Woche mit ihren 7 Wochentagen haben sich die Menschen ausgedacht. Bei der Abfahrtszeit eines Zuges oder dem Beginn einer Veranstaltung geht es um Minuten, aber im Alltag rechnet man in Europa meist in Viertelstunden. Das hängt damit zusammen, dass man sich früher, als Uhren noch sehr teuer waren, nach der Kirchenuhr richtete, und die schlug nur die Viertelstunden. Auch heutzutage schlagen die meisten Kirchenuhren immer noch jede Viertelstunde. Nach der ersten Viertelstunde schlägt meist eine kleine Glocke einmal an, nach einer halben Stunde zweimal, nach der dritten Viertelstunde dreimal und zur vollen Stunde 4-mal zum Zeichen dafür, dass die vierte Viertelstunde vorbei ist. Nach diesen 4 Glockenschlägen schlägt dann eine größere Glocke die Stunde, zum Beispiel mittags und mitternachts 12-mal. Morgens und abends um 6 hört man also 10 Glockenschläge, erst 4 für die vierte Viertelstunde und dann 6 für die 6. Stunde, die nun vorbei ist. Wenn von der 7. Stunde das erste Viertel vorbei ist, sagt man auf Deutsch, es ist 6:15 oder es ist 6:45. Wenn das dritte Viertel vorbei ist, sagt man, es ist 6:45 oder es ist 6:45. Christen und Muslime sagen, die Zeit gehört Gott. Wenn man jemandem Geld leiht, muss man darauf warten, dass man sein Geld wieder zurückbekommt. Dafür, dass man darauf wartet, verlangt man Zinsen, aber wenn die Zeit Gott gehört, kann man für die Zeit, in der man auf sein Geld wartet, kein Geld verlangen. Deshalb durften Christen im 13. bis 15. Jahrhundert keine Zinsen nehmen und für Muslime gilt das immer noch. Allerdings verleiht man kein Gold mehr, sondern Geld, das mit der Zeit an Wert verliert. Man erlebt die Zeit in Relation zu der schon erlebten Zeit. Für ein 9 Jahre altes Kind sind 6 Wochen Sommerferien eine lange Zeit, denn wenn es 500 Wochen alt ist, sind diese Ferienwochen so lang wie 1,2% seines bisherigen Lebens. Für den 60 Jahre alten Großvater des Kindes entsprechen 6 Wochen Urlaub aber nur 0,2% der Zeit, die er schon gelebt hat. Seinem Enkelkind kommen die Ferien also 6-mal so lang vor wie ihm der Urlaub. Tatsächlich läuft einem die Zeit im Alter aber noch schneller davon, denn je älter man wird, desto weniger erlebt man zum ersten Mal und Wiederholungen kommen einem kürzer vor als das, was man zum ersten Mal erlebt. Das ist so ähnlich wie bei Wegen, die einem, je öfter man sie geht, umso kürzer vorkommen. Obwohl man im Alter ruhiger wird und sich langsamer bewegt, vergeht einem die Zeit wegen der vielen Wiederholungen, die man erlebt, viel schneller als in jüngeren Jahren. Da kann es passieren, dass der Großvater zu seiner Frau sagt, was schon wieder Weihnachten, das hatten wir doch gerade erst. Eine Marktforscherin hat gesagt, als sie 20 Jahre alt war, hatte sie gar kein Gefühl dafür, dass die Zeit verging. Als sie aber über 50 war, habe sich das geändert. Da habe sie angefangen daran zu denken, wie viel Zeit sie wohl noch hat und dass sie vielleicht nicht mehr lange genug lebt, um alles, was sie noch machen will, noch zu machen und nachzuholen, was ihr entgangen ist. Wenn man 60 wird, müsse man planen, was man in seinem Leben noch wirklich will. Da das Ende näher rücke, fange man dann an, sich zum Beispiel zu überlegen, wie viele Bücher man noch lesen kann. Ein Wirtschaftspädagoge meint, wenn man nicht so viel Zeit sparen wollte, hätte man mehr Zeit. Computer seien die Zeitmaschinen, die einen besonders viel Zeit kosten. Auch mit dem Internet verliere man zu viel Zeit. Wenn man mal 10 Minuten auf einen Bus warten muss, solle man sich nicht über die verlorene Zeit ärgern, sondern das Warten genießen. Er komme in einer Warteschlange oft mit anderen Wartenden ins Gespräch. Beim Warten auf die Uhr zu sehen, sei ein Kulturverfall. Davon habe man nichts. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 302. Danke.